Heute bei «Apropos» ein St. Galler Prozess, der weltweit beachtet wird. Heute verkündet ein St. Galler Gericht, nämlich das Kreisgericht Rorschach, sein Urteil im Fall von Juri Garafsky. Er ist Bürger von Weißrussland, will in der Schweiz gerne Asyl bekommen und er soll für das Regime des Diktators Alexander Lukaschenko mehrere Oppositionelle zum Verschwinden gebracht haben.
Hier sind alle Menschen aufgelistet, die davon wussten und die daran beteiligt waren.
Der Prozess gegen den Juri Garafsky, der wird international beachtet. Warum das so ist und was heute für ein Urteil könnte fallen, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Tagi-Gerichtsreporter Thomas Hasler, der den Prozess begleitet hat und jetzt mit etwa 20 A4-Seiten vor sich auf dem Tisch mir gegenübersteht. Hallo Thomas.
Hallo Mirja.
Thomas, steigen wir im Jahr 1999, nämlich am 7. Mai, vor dem Haus von einem weißrussischen Politiker, Juri Sacharenko. Wer ist er und was passiert ihm an diesem Tag?
Ja, der Juri Sacharenko ist ehemaliger Innenminister von Belarus in den Jahren 94 und 95. Und er hat seinen Job verloren, weil er sich geweigert hat, oppositionelle Abgeordnete gewaltsam aus dem Parlament rauszuschmeissen und hat sich auch geweigert, oppositionelle Demonstrationen in Minsk aufzulösen.
Liebe Freunde, schwarze Raben kreisen über unserem Land. Deshalb ist gestern der Nationalkongress zusammengetreten zum Schutz der Verfassung gegen die Diktatur.
Heikel für ihn ist es dann wirklich geworden, als er ein paar Wochen, bevor ihm das passiert ist, angekündigt hat, er würde einen Bund von Offizieren gründen, der sich gegen den Präsident Lukaschenko stellt.
Der frühere Innenminister Sacharenko hat die Seiten gewechselt, jetzt führt er die Opposition. Zehntausende gehen auf die Straße. Sie versuchen, das Abgleiten ihres Landes in die Diktatur aufzuhalten. Der Vereinigten Opposition schließen sich auch Offiziere an. Ihr Ziel, die Amtsenthebung Lukaschenkos.
Was der Sacharenko nicht weiss, ist, dass er schon davor beobachtet worden ist von zwei Menschen. Zwar vom Kommandant von einer Spezialeinheit, die in Weißrussland gegründet worden ist, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und wo nachher immer mehr auch zum Handwerkszeug vom Lukaschenko geworden ist. Die haben er beobachtet und nachher hat der Kommandant, der war in Begleitung von einem 20-jährigen Bübel. Und der 20-jährige, das war eben der Juri Garafsky. Und am 9. Mai hat der Kommandant, der Dmitri Pavlichenko, seiner Truppe den Auftrag gegeben, der Sacharenko zu entführen. Das haben sie dann gemacht. Sie sind ihm vorgefahren in zwei Gruppen mit einem roten BMW, mit einem dunklen Opel Omega, haben er eingepackt, haben ihm einen Sack über den Kopf gestülpt und sind nachher weggefahren ins Ausbildungszentrum vom Innenministerium in einer Region über 20 Kilometer nordwestlich von Minsk. Dort haben sie ihn dann beim Schießstand auf den Boden gelegt und haben ihn zweimal im Herzbereich in den Rücken geschossen und damit auch getötet.
Auf diesem Bild hier, das ist der Militärstützpunkt in Begomel. Hier haben wir sie getötet.
Das alles wissen wir aus Sicht von Juri Garafsky. Er ist heute über 20 Jahre älter. Das Ganze ist 1999 passiert. 20 Jahre nach dem Vorfall hat nämlich der Garafsky einem deutschen Sender ein Interview gegeben.
Wir haben sie ausgezogen. Hier wurde ihre Kleidung verbrannt. Nur ihre Schuhe wurden mit ihnen zusammen ins Grab geworfen und vergraben.
Was hat er über den Tag erzählt?
Er hat dort im Wesentlichen das erzählt, was ich jetzt gerade zusammengefasst habe. Er hat allerdings auch noch mehr erzählt, weil es ist ja nicht nur beim Verschwinden von dem ehemaligen Innenminister geblieben, sondern es sind zwei weitere Oppositionspolitiker dann im September verschwunden. Und von dem hat er natürlich auch erzählt.
Das heisst, das Verschwinden von dem Oppositionspolitiker, von dem Juri Sacharenko, das ist kein Einzelfall?
Nein, das ist kein Einzelfall. Der Grafski selber hat drei Fälle geschildert, wo Personen verschwunden sind. Neben dem ehemaligen Innenminister auch der Viktor Konchar, der war stellvertretender Premierminister in Belarus, und vom Anatoli Krasowski, das war ein guter Freund von Konchar, im Übrigen Verleger gewesen, und hat vor allem auch die Opposition finanziell unterstützt und ist natürlich da mit den Herrschenden auch ein Dorn im Auge gewesen.
Und hat man von irgendjemandem später herausgefunden, was genau mit dem passiert ist? Also quasi aus objektiver Sicht?
Nein, die sind einfach, wie es verschwinden lassen auch ist, die sind verschwunden und man hat über das Schicksal überhaupt nichts gewusst. Und mit diesen Aussagen von Juri Garafsky hat man es erst mal erfahren, aus ihrer Sicht natürlich, aus ihrer Optik, aus ihrer Schilderung, was mit diesen drei Oppositionspolitikern passiert ist.
Aber wenn einem jungen Mann ein Befehl erteilt wird, dann bist du entweder ein Teil des Systems oder nicht. Das heißt, ich war mir bewusst, dass ich bis zum Ende mitmachen muss. Sobald ich stolpere, falle ich in das gleiche Loch wie Sacharenko.
Ich will darauf schauen, wie es zu dem gekommen ist, dass man später das alles erfahren hat aus Sicht von Juri Garafsky. Was passiert mit ihm nach diesen Taten?
Er ist, also wir sind jetzt im Jahr 1999, er ist in die Eliteeinheit im 98, ist etwa bis Ende 99, Anfang 2000 in dieser Eliteeinheit gewesen, ist nachher im Jahr 2000 eingesperrt worden. Er hat 5 Jahre kassiert wegen der Erpressung. Die Erpressung hat er scheinbar begangen im Auftrag von seinem Chef, also von dem ehemaligen Kommandant, ist ihn allerdings nach 2003, ist nicht ganz klar, wieder entlohnt worden aus dem Gefängnis wegen guter Führung. Hat nachher in einer Baufirma geschafft, hat in einer Umzugsfirma geschafft und zum nächsten speziellen Ereignis ist es im 2008 gekommen. Dort ist er in einen Autounfall im Strassenverkehr verwickelt gewesen. Muss ein ziemlich schwerer Unfall gewesen sein, weil er 16 Tage im Koma gelegen. Und im Nachhinein hat er das interpretiert als einen ersten Versuch, ihn zu besittigen, also als eine Form von Attentat. Was nachher ab 2010 so passiert ist, ist im Dunkeln geblieben, mindestens in dieser Verhandlung. Bis 2018, im Oktober 2018, ist er in Basel auftaucht und hat Asyl beantragt. Wie dass er von Belarus hierher gekommen ist, zu dem hat er nichts sagen.
Fest steht, er ist geflüchtet aus Weißrussland, aus Belarus. Und dann gibt er ein Jahr nach seiner Flucht das Interview, das wir am Anfang schon gehört haben, gegenüber einem deutschen Sender. Warum gibt er das Interview? Also warum geht er mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit? Das ist ja ziemlich riskant, auch vor dem Hintergrund von dem, was du erzählt hast.
Das ist natürlich so. Es gibt die Vermutung, dass er, man muss vielleicht noch im Vorfeld wissen, sein Asylgesuch in der Schweiz ist abgelehnt worden. Ihm hat man die Geschichte nicht geglaubt. Und nachher, er hat scheint in einer ersten Befragung gesagt, nicht bei den Asylbehörden, sondern glaub nachher bei der Strafbehörde, hat er gesagt, er hätte einen Tipp bekommen, sich an die Medien zu wenden von jemandem, der in der Asylunterkunft gearbeitet hat. Mit dem konfrontiert hat er gesagt, nein, das bestritt er, das hätte er nie gesagt. Man hat einfach das Gefühl bekommen, er hat sich an die Medien gewandt, weil sein Asylgesuch abgelehnt worden ist. Und Angst vor einer Abschiebung gehabt. Er selber sagt, nein, er hätte die Wahrheit ans Licht bringen.
Das sind zwei verschiedene Aussagen, die sich gegenüberstehen. Was man kann sagen, das Interview, das hat für den Juri Garafsky recht klare Folgen. Was passiert nach dem Interview?
Es gibt in Genf eine Nichtregierungsorganisation, die heisst Trial International. Und die Nichtregierungsorganisation, die setzt sich ein gegen die Straflosigkeit bei internationalen Verbrechen. Plus die Unterstützung von Opfern, von Hinterbliebenen, von Menschen, die scheinbar einem internationalen Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und die haben, wo sie das gehört haben, die haben Strafanzeige gegen ihn eingereicht. Als Folge von dieser Strafanzeige hat man ihn dann verhaftet, für 12 Stunden lang einmal eingesperrt. Und jetzt steht er vor Gericht.
Jetzt findet der Prozess statt in der Schweiz. Man kann ja sagen, der Täter ist ein Ausländer, das Opfer ist ein Ausländer. Wieso findet das Ganze jetzt in St. Gallen statt?
Das hat zu tun mit dem Artikel 185 bis, wo sich nennt «verschwinden lassen». Das ist ein Straftatbestand, der seit dem 1. Januar 2017 im Schweizer Strafgesetzbuch drin ist. Man kann vielleicht noch darauf reden, warum das so ist. Dort drin heisst es, ich zitiere mal, wer im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation der Person die Freiheit entzieht, wobei in der Folge die Auskunft über ihr Schicksal oder ihren Verbleib verweigert wird, wird bestraft. Mindeststrafe 1 Jahr, Höchststrafe 20 Jahre.
Das heisst, die Schweiz ist da auch zuständig, auch wenn die Tat gar nicht in der Schweiz stattgefunden hat.
Ja, das ist dann das Weltrechtsprinzip.
Thomas, ich will noch ein bisschen genauer anschauen, warum der Straftatbestand und der Prozess so bedeutend ist. Und um das besser zu verstehen, machen wir noch einen kleinen Abstecher, nämlich zu einem Song. Was ist das für ein Song, den wir da hören?
Die älteren Herrschaften wissen das noch. Das ist ein Song vom Sting, der 1987 rausgekommen ist. Es ist ein Protestsong gegen das Verschwinden von Menschen. Dancing with the missing, dancing with the dead. They dance with the invisible ones. The anguish is unsaid. Und zwar ist es darum gegangen, er singt ja in dem Song drin, dass die Frauen tanzen. Sie tanzen mit den Vermissten, sie tanzen mit den Toten, sie tanzen mit den Unsichtbaren, sie tanzen mit ihren Vätern, mit ihren Ehemännern, mit ihren Söhnen und so weiter. Und er singt auch, das ist der einzige Protest, die einzige Form von Protest, die überhaupt noch ihnen erlaubt war. Und zwar geht es um chilenische Frauen. In den 70er Jahren, also vor allem zwischen 1973 bis etwa 90 unter dem Pinochet, sind ja Tausende von Menschen verschwunden, umgebracht worden, wo man das Schicksal nicht weiss. Duno hat festgestellt, dass 1995 bis etwa 2015 50'000 Menschen verschwunden sind und bei vielen weiss man überhaupt nicht, wo sie sind. Natürlich, die meisten würden wahrscheinlich einfach irgendwo umgebracht und verscharrt worden sein. Mhm. Aufgrund von diesen sehr vielen verschwundenen Menschen, vor allem natürlich zur damaligen Zeit in Lateinamerika, hat UNO ein internationales Übereinkommen zum Schutz von Personen vor dem Verschwinden lassen aufgelegt, wo sich dann auch die Schweiz angeschlossen hat. Also bei UNO ist das Ende 2006 gemacht worden. Die Schweiz, wo sich auch daran beteiligt hat, hat das unterzeichnet Anfang 2011. Vom Parlament genehmigt worden ist es Ende 2015 und im Strafgesetzbuch jetzt in Kraft ist es seit dem 1. Januar 2017.
Jetzt reden wir ja vor Gericht von Verschwinden lassen. Was hat also der Song jetzt zu mit dem aktuellen Prozess in St. Gallen?
Der hat natürlich insofern eigentlich sehr viel damit zu tun, weil im Gerichtssaal in St. Gallen hocken zwei Frauen, Töchter von zwei von denen Oppositionspolitikern, die verschwunden sind und die natürlich sehr gerne würden wissen, was ist wirklich passiert mit ihren Vätern.
Du hast ja den ganzen aktuellen Prozess begleitet. Wie hat denn das Gericht auf den Juri Garofsky reagiert und auf seine Aussagen?
Ja, es ist sehr schwierig. Man muss sich vor Augen halten, das ist ein absolut einmaliger Prozess, eigentlich nicht nur für die Schweiz, sondern auch europaweit. Und es ist das Kreisgericht in Rorschach dafür zuständig, wo aus 3 Männern besteht, aus einem Profirichter, aus dem Präsidenten von dort und 2 Laienrichter. Der eine ist Apotheker, der andere ist Kantonspolizist. Und die müssen sich eigentlich mit einem politisch hochbrisanten Thema, wo juristisch auch eigentlich sehr umstritten ist, sich umschlagen und eine Lösung finden. Also wir müssen sich eigentlich grundsätzlich fragen, ob Prozess von dieser Bedeutung nicht einfach das Bundesstrafgericht auf Bellinzona gehört. Das wäre mal eine Frage, die man sich stellen müsste, respektive eigentlich die Frage beantworten. Ich hatte den Eindruck, dass das Gericht, vor allem der Gerichtspräsident, die anderen beiden haben den Kanton gesagt, dass der Gerichtspräsident sehr, sehr skeptisch eingestellt war. Er hat zum Teil nach meiner Einschätzung Suggestivfragen gestellt. Er hat zum Teil Wertungen abgegeben, die er als Statement abgegeben hat und nicht in Frageform gekleidet, was ich persönlich sehr heikel gefunden habe. Es ist schwierig fürs Gericht, weil es gibt keinen Beweis für das, wo der Garafsky erzählt. Letztlich kann man ihm glauben oder man kann ihm nicht glauben. Es gibt keinen Beweis. Er hat zum Teil widersprüchliche Aussagen gemacht, wo man dann probiert zu argumentieren, ja, beim Asylgesuch hätte er vielleicht ein bisschen übertrieben, um Dramatik noch zum, oder die Notwendigkeit, dass er Asyl überkommt, quasi zu verstärken. Und jetzt, was er im Rahmen von Strafuntersuchung gesagt hat, ist ein bisschen weniger, spürlich weniger dramatisch, aber wegen dem nicht falsch. Und auch die Staatsanwaltschaft oder die Verteidigerin, die ein hervorragendes Plädoyer gehalten hat, sagt, der Kern von dem, was er erzählt, ist immer gleich geblieben. Die Widersprüche gehen sich eigentlich nur irgendwelchen Nebensächlichkeiten, die eigentlich nicht so wahnsinnig relevant sein können. Aber es bleibt dabei, es gibt keinen Beweis. Es gibt, glaube ich, ein paar wenige Punkte, wo man seine Aussagen hat können objektivieren und festgestellt hat, aha, ja, wir haben gesehen, das ist so, und er hat das so gesagt. Und aus dem den Rückschlüssen, dann ist möglicherweise auch der Rest korrekt.
Das Urteil, das Kreisgericht, das fällt heute seine Entscheidung. Ist das Gericht seiner Aufgabe gewachsen?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten, weil einfach aufgrund der Verhandlungsführung würde ich kein abschließendes Urteil abgeben. Entscheidend würde sie, wie sie ihren Entscheid begründet. Und das passiert erst heute Nachmittag. Wie stark, dass sie auf Kritik eingeht, ich habe es gesagt, die Verteidigerin hat ein hervorragendes Plädoyer gehalten. Ich würde gerne vom Gericht dazu einiges hören. Es ist unter den Juristen, vor allem im Basler Kommentar, wo eigentlich der führende Kommentar ist, im Zusammenhang mit dem Strafgesetzbuch, höchste Skepsis, ob man den Strafartikel verschwinden lassen überhaupt anwenden kann, weil es so viele unbestimmte und unklare Begriffe auch dort drin sind, wo man nicht weiss, ja, gegen was müsste sich überhaupt ein Beschuldigter im Detail können verteidigen und so weiter. Und sie empfehlen sogar, den Artikel überhaupt nicht anzuwenden. Mhm. Da gibt es natürlich, logisch, dass der Staatsanwalt sagt, das ist über das Ziel rausgeschossen, aber eigentlich müsste das Gericht zu diesen Grundproblemen, zumal es ja zum ersten Mal angewendet wird, müsste es eigentlich etwas sagen. Und ja, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, ich bin sehr gespannt, ob sie etwas dazu sagen.
Ein bisschen etwas vorwegnehmen können wir vielleicht. Was erwartest du vom heutigen Tag?
Ein Urteil.
Und in welche Richtung, dass das Urteil geht, aus dem, was du jetzt in den letzten Tagen mitbekommen hast vor Gericht?
Ja, also ganz allgemein ist es eine relativ einfache Geschichte. Entweder glaubt man ihm und dann wird er wegen verschwinden lassen verurteilt. Beantragt wird vom Staatsanwalt 3 Jahre. Die Verteidigerin meint, wenn ich mich richtig erinnere, wenn überhaupt, nur eine bedingte Strafe. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt eine zweite Möglichkeit, ohne das jetzt auszuweiten, weil sonst hocken wir da oder sitzen wir da in einer halben Stunde immer noch. Es ist auch möglich, dass das Gericht ihm glaubt und ihn trotzdem freispricht, weil sie sagt, das Delikt ist verjährt. Mhm. Warum das verjährt ist, dort fängt es an, extrem kompliziert zu hören. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie sagen, wir glauben ihm die Geschichte nicht und ihn freisprechen, weil es keine Rolle spielt, weil es verjährt ist. Oder sie sagen, wir glauben ihm die Geschichte nicht, aber wir verurteilen ihn, aber nicht wegen verschwinden lassen, sondern wegen Irreführung der Rechtspflege. Mhm. Er hat der Justiz irgendein Geschichtli erzählt, wo kein Mensch glaubt, also das Gericht nicht glaubt. Und damit hat er den ganzen Aufwand verursacht und hat wirklich die Justizbehörde irregeführt. Und das könnte zu einer Verurteilung führen, beantragt ist vom Staatsanwalt 9 Monate. Mhm. Also im Grunde genommen ist es ist alles offen.
Es ist alles offen, sagst du. Kann man aber heute schon sagen, was das für eine Bedeutung wird haben, das Urteil?
Also es ist natürlich wichtig, weil es gibt in der Schweiz kein Urteil. Es wird zum ersten Mal der 185er Bis angewendet. Es ist Irrtum vorbehalten, auch in Europa bisher kein Urteil gegeben. Weil, ich meine, man muss sich vorstellen, wo sind die Leute, die Leute zum Verschwinden gebracht haben? Wer steht da und sagt, hey, ich bin der, der umgebracht hat, ich bin der, der entführt hat? Also man weiss höchstens, dass Menschen verschwunden sind. Oder man weiss vielleicht, in welchem Auftrag dass das erfolgt ist. Aber man hat keine Handhabe, weil sich niemand stellt. Und von dort her ist einfach der Fall schon absolut einmalig, dass sich der Garawski gemolden hat und die Geschichte erzählt. Und von dort her ist es wichtig, weil es etwas Einmaliges ist und weil es dann, je nachdem wie es rauskommt, auch zeigt, dass das Weltgerichtsfall, das ist ja die Idee eigentlich dahinter. Es darf nicht sein, dass irgendwo auf der Welt die grausamsten Delikte begangen werden und dank, keine Ahnung, durch Wechsel vom Land und so weiter, plötzlich das nicht mehr möglich ist. Denken Sie an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, basierend auf dem Römerstatut. Das ist ja so eine Richtung, die jetzt wieder aktuell ist, natürlich mit dem Krieg in der Ukraine. Aber so Delikte, wo man nichts hat, will man einen wegen der Entführung verurteilen. Ja, man weiß doch gar nicht, ob er entführt worden ist, wenn man niemanden hat, der das erzählt. Kann man jemanden wegen einer Tötung verurteilen? Nein, kann man nicht. Darum ist der Straftatbestand grundsätzlich wichtig und darum ist es wichtig, dass es möglich ist, egal wo das Killerkommando sich heute versteckt, dass wenn man sie würde verwünschen, dass man sie vor Gericht stellen kann, völlig unabhängig davon, in welchem Land dass sie sich gerade befindet. Das ist eigentlich die Idee vom Weltgericht. Mhm. Und das ist die Bedeutung und das Gewicht, wo ein Weltgericht eben hat und haben muss. Es gibt allerdings noch möglicherweise eine ganz andere Bedeutung, die das Urteil hatte, nämlich für die beiden Töchter. Wenn das Gericht ihm glaubt, dass das, was er erzählt hat, so war, gibt das für sie einen Anhaltspunkt. Vielleicht glauben sie es dann auch, dass sie endlich wissen, was mit ihren Vätern passiert ist. Wenn das Gericht sagt, die Geschichte ist erfunden, die glauben wir nicht, ist das Ergebnis einfach das, dass die beiden Töchter weiterhin spekulieren und was ist mit unseren Vätern passiert.
Ich spreche Ihnen mein aufrichtiges Beileid aus.
Danke vielmals, Thomas, für die Einordnung.
Danke dir, Mirja.
Wer mehr zum Urteil lesen will, das heute rauskommt, man kann das natürlich heute am frühen Abend auch bei uns auf der Webseite und in der App lesen, wie entschieden worden ist in diesem Fall. Und auch die Hintergründe von diesem Fall kann man nochmal nachlesen. Wir verlinken noch die passenden Beiträge im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.